Moin, moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und ihr seht uns hier direkt für den Vorbericht auf Bochum. Der Scoop, der war ja ein bisschen angeschlagen, deswegen mussten wir nochmal unser anderes Thema mit der Doku etwas schieben. Werden wir wahrscheinlich aber auch die nächsten ein, zwei Tage nachholen und dann nochmal zwischen dem Meisterschaftsspiel quasi noch einbringen. Aber jetzt, Scoop, du als Fußballexperte, direkt eine schwierige Frage für dich. Welche Mannschaft in der ersten Bundesliga hat eine Tordifferenz von genau 0?
Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Entschuldigung, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Deshalb bin ich auch noch nicht komplett fit. Aber natürlich für den Podcast aufweichen möchte ich natürlich für dich, Sepp, und natürlich für die User draußen. Ist ja kein Problem. Deshalb entschuldige ich mich aber nochmal für meine Stimme. Wer hat eine Tordifferenz von 0 von den 18 Bundesliga-Mannschaften?
Genau, es gibt genau eine Mannschaft auf diesem Planeten in der ersten Fußball-Bundesliga.
Ja, tut mir leid, ich bin ja Werder-Fan. Ja, dann kannst du ja nur Werder sein.
Es
Ich
kann
weiß ja, dass Werder
natürlich,
0 hat.
es kann natürlich, die Null muss stehen, leider nicht bei uns im Tor, sondern nur bei der Tordifferenz 10 zu 10. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist direkt der Auftakt. Wir haben damit ja den drittbesten Sturm und die viertschlechteste Abwehr und dazu natürlich auch in der Mixzone vom Milos Veljkovic. Mal ein schönes Interview dazu bei werder.de, könnt ihr euch auch nochmal alles anhören. Auch er hat dann gesagt, naja gut, die ganze Mannschaft muss dafür sorgen, dass wir kompakt stehen und dass es besser ist. Und zweite Liga und erste Liga ist halt schon ein Unterschied. Und in der zweiten Liga hätte man vielleicht ein oder zwei Spiele schon mal auch zu Null gemacht oder mit weniger Gegentoren. Und man muss halt gucken, er fühlt sich da mit seiner Verantwortung auch als zentraler Spieler, auch durch die Nationalmannschaft berufen, auch den Leuten halt Hinweise zu geben, wie es besser zu machen ist. Und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, muss er sich natürlich selber auch an die Nase fassen, denn das war jetzt auch nicht die beste Leistung. Also es gibt viel zu tun für Werder Bremen. Wir kommen jetzt ja nachher zu deinem berühmten Zettel mit VfL Bochum. Jetzt
Darf ich
sicherlich
kurz sagen, ich
spannend.
muss mal ganz, ganz kurz ins Wort fallen. Das hat eigentlich auch gar nichts mit dem Fußball zu tun. Aber wenn du gerade das Interview mit dem Veljkovic, ansprichst, wie geil ist denn seine Frisur? Hast du das gesehen?
Ja, doch, mit den Strähnchen da drin
Ja,
auch.
mit der blonden Strähne hier vorne. Wo sind wir denn? Sind wir in den 80er Jahren oder wo sind wir?
Ein hervorragender Spieler, also hör auf, den zu beleidigen.
Ja, ne? Tut mir leid, das war ein totaler Nebeneffekt. Das muss ich den Usern auch nochmal weitergeben. Als ich das gesehen habe, dachte ich, was ist denn jetzt los? Also ich kann mir das nicht erlauben bei meinem Haarschnitt. Ne? Ich kann das, nee, ja, du
Mir
gerade
aber
eben
schon.
noch. Ja, aber das war ich schon sehr überrascht, dass er da das blonde Strähnchen hatte. Aber jetzt wieder zum Fußball.
Und wo wir jetzt noch über Nullen reden, guck mal, das ist eine perfekte Überleitung für mich und da wirst du vielleicht nochmal auch später drauf eingehen. Auch Pavlas war beim Stromtalk von Werder und EWE und hat dann unter anderem auch die Frage beantwortet, wie es denn mit der Karriere aussieht. Und da hat er sich gesagt, ja, er kann sich ein Karriereende in Bremen vorstellen, die Familie fühlt sich ja wohl. Und dann dachte ich mir, ja gut, die Null wird jetzt die nächsten 10 Jahre ja nicht mehr stehen bei Werder Bremen. Also ihr wisst es ja, viele Probleme. Aber gut, wir müssen mal gucken. Auch er hat ja auch dann gemeint, dass er sich geärgert hat über die Gegentore und dass man nochmal dran arbeiten muss. Aber das ist vor allem auch die Stimmung in der Mannschaft und auch das Trainerteam, dass das alles sehr positiv ist und hat auch nochmal ausdrücklich die Fans, also euch alle gelobt, wie ihr die ganze Mannschaft vorantreibt oder auch unterstützt. Von daher sehr viel lobende Worte. Und jetzt mal schnell zum Scoop. Der scheint doch wieder besser in Form zu sein als bei der letzten Aufnahme. Ihr seht schon, der will schon wieder was sagen.
Ja, ich bin schon wieder am Kratzen, weil es gibt ja diese Fußballweisheiten, Sepp hier, weil du sagst, Pavlenka wird nie zu Null spielen. Daraus erschließt sich natürlich, dass wir nie deutscher Meister werden, weil es heißt ja, vorne gewinnt man Spiele, hinten gewinnt man Meisterschaften. Also, solange Pavlas so teuer ist, werden wir kein deutscher Meister. Aber ein anderer berühmter Trainer hat natürlich auch gesagt, man gewinnt nur Spiele, wenn man ein Tor mehr schießt als der Gegner. Also, wir können ja immer noch die Spiele gewinnen, obwohl der Pavlas im Tor ist, wenn man ein Tor mehr schießt als der Gegner. Also, wie gesagt, wir haben oft genug die gleiche Meinung, Sepp, aber beim Pavlas, das wird sich nicht ändern. Da unterscheiden sich unsere
Und
Meinungen. Aber das ist ja nicht schlimm.
jetzt kommen wir nochmal ein Spezialthema. Guck mal, das passt jetzt alles super aufeinander. Überhaupt nichts abgestimmt hier. Alles intuitiv. Wir sollten wirklich live auf einem großen Fernsehsender sein. Ich erinnere mich noch daran, Bochum ist ja schon ein bisschen her. Und ich glaube, das letzte Spiel gegen Bochum war ein Heimspiel, aber das letzte Spiel davor war natürlich ein Auswärtsspiel, also so wie jetzt in Bochum. Und da ging es auch Thema Tore und Torrekord. Und da war noch ein junger Mann, den man vom Wrestling her kennt, Tim Wiese im Tor. Und der war auf dem Weg zu einem Torrekord. Und ich weiß noch, ich war selber im Stadion und ich weiß
Ich
nicht mehr,
auch.
wie lange der da war. Ich habe da nur gesehen, ich glaube, ich saß sogar so Hälfte Strafraum und Hälfte Mittellinie. Da saß ich, habe geguckt und dachte so, oh, da läuft einer frei aufs Tor zu. Das wird wohl nichts. Und dann lag man 0-1 hin.
Nach 3 Minuten war der Rekord dann zunichte, weil er sehr stark das Tor gemacht hat. Aber man muss auch sagen, selbst wenn du selber im Stadion warst, dann kannst du mich daran erinnern, nie gefährdeter 4-1-Sieg, sprang noch dabei raus mit einem überragenden Mesut Özil damals noch, kann ich mich daran erinnern. Und die Werder-Fans wieder ein Traum, denn die haben klar 19 Minuten durchgesungen und nach jedem Tor also haben sie Hütte abgerissen. Das war schon super Support.
Ich habe auch noch mal hier vorher noch mal geguckt, gibt es noch alte Videos, selbst bei YouTube. Also ist das ja schon, wie viele Jahre?
Da frage ich dich gleich. Nichts vorwegnehmen. Jetzt kommt gleich eine Frage von mir.
Also schon ein paar Jahre her, aber richtig geil. Das weiß ich noch. Das war richtig. Ja. Da wurde noch über, du hast gesagt, wir werden nie deutscher Meister. Da wurde noch über die deutsche Meisterschaft gesungen. Also richtig cool. Wer damals da war, erinnert sich sicherlich auch daran. Aber es war ärgerlich, weil ich glaube, er brauchte nur eine halbe Stunde, um den internen Vereinsrekord mit REC zu kriegen und hatte irgendwo, ich weiß nicht mehr, 600 Minuten und musste 630 dann oder 35. Aber so ist das halt im Fußball. Genau, also ich kann jetzt schon mal von wegnehmen, damit wir hier schon bei dem Thema uns weiter fuselig reden. Ich tippe jetzt trotzdem aber auf einen zu Null-Sieg nachher. Das kann ich euch schon mal verraten. Bevor wir dazu hinkommen, obwohl wir jetzt schon sehr viel über Bochum mehr oder weniger gesprochen haben, wollte ich noch sagen, was sehr interessant ist, ist einmal die Terminierung schon mal für die nächsten weiteren Spiele. Wir haben einmal das Topspiel gegen Gladbach um 18.30 Uhr und dann das Spiel, also es ist ein Heimspiel und das Auswärtsspiel in Hoffenheim, da eröffnen wir den Spieltag am Freitag dann um, dann spielen die mal 20.30 Uhr, ne?
Genau, ja.
Okay. Also das nochmal als Randinformation, was gab es noch? Deadline Day, ist nichts passiert. Also die Aufnahme ist jetzt, ihr seht es, das glaube ich, der Deadline Day dann schon komplett vorbei. Gerade eben läuft er noch, aber wurde nochmal von Clemens Fritz gesagt, hat sich nichts ergeben, war auch nichts zu erwarten. Vor ein paar Tagen ist er dann noch der dunkle Lord Woltemade gewechselt nach Elversberg. Übrigens sehr interessant, erstmal Elversberg, richtig geil. Die haben wir, glaube ich, nur ein oder zweimal überhaupt verloren im ganzen Jahr 2022. Ich glaube, wir beide hatten uns mal außerhalb vom Podcast drüber unterhalten. Und Pokalauslosung ist nochmal am Sonntag. Und wer ist natürlich noch im Lostopf?
Elversberg.
Genau.
Die haben ja auch Leverkusen rausgehauen in der ersten Runde.
Genau, weil die so stark sind. Also, da weißt du jetzt schon, wer unser nächster Gegner ist. Und da wird dann Woltemade mal zurückschlagen, sozusagen. Ja. Gegen Werder Bremen. Da wird es halt einen 4-3-Sieg für uns geben, weil Woltemade allein schon 3 Tore schießt.
Du kennst dich auf Deutschlands Landkarten aus. Sag mir mal kurz, Elversberg, geografisch, weißt du, was in Deutschland ist? Ist das Rheinland-Pfalz?
Gute Frage, ja. Die spielen jetzt in der dritten Liga, ne?
Genau.
Ja. Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht.
Okay, dann auf jeden Fall Süddeutschland definitiv, ne?
Ja, Elversberg, das ist auch eben zu diesen Mannheim- und Umgebungs- Sachen, aber könnt ihr gerne reinschreiben, ich kann jetzt nicht mehr nachgucken, aber es ist ja alles live, wie ihr wisst, wir schneiden es raus. Elversberg ist auf jeden Fall, wurde schon als Barcelona bezeichnet, weil die so gut gespielt haben, eben hatte ich das nochmal gelesen, also sehr interessant. Ja, ich glaube, die sind sogar Tabellendritter oder so, Zweiter oder Dritter.
Ich meine Zweiter.
Ja, richtig gut, also die stehen richtig gut da, von daher gar nicht mal so schlecht, dass er da hingegangen ist. Ich muss gerade noch ein bisschen gucken, wie sieht es sonst aus, was haben wir noch, Deadline Day hatten wir auch schon besprochen. Hess Grunewald.
Das genau, ich wollte gerade, dass diese Deadline haust du jetzt raus.
Also genau, der hat ja eine Doppelfunktion, sowohl als Präsident beim eingetragenen Verein, als auch bei Werder Bremen bei der GmbH als Geschäftsführung. Da hört er jetzt auf bei der Geschäftsführung, bleibt dann nur noch Präsident. Dafür rückt dann noch jemand nach und die Geschäftsführung wird insgesamt dann nochmal erweitert, sodass wir bei Werder Bremen uns zum ersten Mal dann auch eine weibliche Geschäftsführung oder ein Geschäftsführergremium dann bekommen. Das wird also weiter vorangetrieben. Und das war ja immer in der Kritik. Ich glaube, der hat dann auch für diese Doppelfunktion relativ viel Geld bekommen. Ist auf jeden Fall ganz gut, dass er sich da mal vielleicht auch, dass es sauber getrennt wird und dass da auch mal in diese Geschäftsführungsgremien vielleicht dann zwei neue Gesichter kommen, die jetzt bei Werder ja schon arbeiten, aber auch nochmal dazukommen. Ja, also finde ich auf jeden Fall positiv. Ist jetzt nicht so schlecht und vielleicht lösen sich ja dann auch mal im nächsten Jahr diese Themen mit dem leidigen Nachwuchsleistungszentrum U23-Problematiken. Frauen hatten wir ja auch mal angesprochen. Ne? Auch da die ganze Umkleide- und Infrastruktursituation. Und um ganz kurz noch eine Sache zu erwähnen, U23 läuft auch nicht wirklich gut. Ja? Also die spielen nur im Mittelfeld, haben jetzt schon wieder verloren. Ja, auch da Verbesserungsbedarf. Das wird wohl nichts mit dritter Liga für den Moment.
Ne, definitiv nicht. Da bin ich auch immer erstaunt, wenn ich die Ergebnisse sehe, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so die Gegner lese, da sind ja teilweise Orte dabei, die habe ich mein ganzes Leben noch nie gehört. Und dann lese ich das Ergebnis und dann verliert die U23 von Werder mit dem Kapitän Philipp Bergfriede, verliert dann gegen so, ja, ich sag schon Orte, die ich noch nie in meinem Leben gelesen habe. Da denke ich immer, da läuft ja verdammt viel schief. Aber du hast es angesprochen, lass uns die Diskussion jetzt heute bitte nicht führen, dann werde ich noch kranker. Hier mit U23, mit Kabin, mit Schimmel und so weiter und so fort. Also wenn die Geschäftsführung jetzt neu aufgestellt ist, dann hoffe ich mal, dass die Themen jetzt richtig, aber ganz schnell angegangen werden und auch relativ zeitnah gelöst werden.
Genau. Dann vielleicht schon nochmal vorwegblickend haben wir jetzt heute mit der Pressekonferenz auch noch zwei Infos bekommen. Scoop wird jetzt da gleich noch mit dem Zettel drauf eingehen, aber also wir haben zwar Dingchi seit Anfang der Woche wieder im Mannschaftstraining, ist aber keine Option für Bochum. Und Bittencourt, die Verletzung ist auf jeden Fall hartnäckig noch, und so dass er da ausfallen wird und jetzt nicht zur Verfügung steht, das alles mal als allgemeine Info. Ja, und sonst würde ich sagen, das haben wir erstmal geklärt. Wechsel gibt sonst keine. Alles gut, wir bauen Zettel.
Ja, dann sind wir doch bei unserem berühmten Zettel. Ja, erzähle ich mal ein bisschen über unseren Gegner am Samstag, dem VfL Bochum. Aktuelle Situation, Tabellen 18. mit 0 Punkten und 3:13 Toren. Also nach 4 Spielen schon eine Tordifferenz von minus 10. Das ist schon eine Hausnummer. Sie hatten 2 Heimspiele. Das erste Heimspiel am ersten Spieltag haben sie 1:2 gegen Mainz verloren und das zweite Heimspiel gegen Bayern 0:7. Ja, das ist die Rekordheimniederlage. Das gleiche ist den Bochumern schon mal widerfahren. Am 18.09.2021 haben sie schon mal 0:7 gegen Bayern verloren. Also war innerhalb kürzester Zeit Wiederholungstäter. Auch krass. Aber was auch sehr interessant ist, die zweithöchste Heimniederlage hat der VfL Bochum am 14.10.2006 bekommen. Gegen Werder Bremen ein 0:6. Und daran kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht, ob du da auch im Stadion warst, Sepp. Da hat vorher noch Grönemeyer gesungen und war voll die Euphorie im Stadion. Mit Bochum ist ja auch ein Gänsehautlied, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten und so weiter und so fort. Aber dann hat Werder mal kurz ernst gemacht und hat 0:6 gewonnen. Freistoßtor von Naldo, super Tore von Diego und so weiter und so fort. Die zweithöchste Heimniederlage haben sie dann auch gegen uns bekommen. Ja, dann unsere Auswärtsspiele. Erste Heimspiel in Wolfsburg, zweite Heimspiel grandios und beim BVB 3:2 gewonnen. Also statistisch bisher auswärts noch keine Niederlage. Wir spielen jetzt beim VfL Bochum, die noch 0 Punkte haben. Also da möchte ich nicht, dass wir die erste Niederlage bekommen gegen diesen Gegner, also dass der Bochum den ersten Sieg gegen uns einfährt. Das wäre natürlich nicht so gut. So, dann Trainer spreche ich auch mal an. 49 Jahre alt ist Thomas Reis. Hat vorher die U19 vom VfL Bochum trainiert, war Co-Trainer der ersten Mannschaft, ist dann nach Wolfsburg gegangen zu der U19 und ist dann Cheftrainer beim VfL Bochum geworden. Und jetzt, was total aktuell ist, was gestern im Reviersport stand, das ist hier eine Zeitung, eine Internetplattform, die sich hier für die Vereine aus dem Revier drum kümmert, auch hauptsächlich Rot-Weiß Essen und so weiter und so fort. Und da stand gestern drin, ich weiß nicht, ob ihr Users schon irgendwo gelesen habt oder Sepp, ob du das weißt, Thomas Reis soll ein Angebot von Schalke 04 gehabt haben. Aber VfL Bochum hat gesagt, du gehst nicht nach Schalke 04, wir lassen dich nicht gehen. Und seitdem soll es auch wohl heftig zwischen dem Vorstandsvorsitzenden des VfL Bochum, Phyllis, und Thomas Reis gekracht haben, weil er ziemlich erbost war, dass er nicht nach Schalke gehen durfte. Er wollte, sozusagen hat er schon die Koffer gepackt gehabt, aber Phyllis hat gesagt, nein, du gehst nicht. Und deshalb diese negative Serie, die jetzt zurzeit läuft, bringt der Reviersport damit zusammen, dass das auch ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, Eitelkeiten sind, die da abgehen. Und dass der Thomas Reis doch schon ziemlich sauer ist, dass er nicht nach Schalke gehen sollte.
Genau, ganz kurz, weil dazu habe ich noch was gelesen, dass er, glaube ich, im Zuge dessen, dann wollten die mit dem Reis verlängern. Und er hat wohl letzte Woche gesagt, dass er nie ein Angebot vom VfL Bochum bekommen hatte zu dem Thema. Und das musste der nach 3-4 Tagen bei einer Pressekonferenz oder Medientermin dann nochmal revidieren. Also das passt jetzt, die anderen Informationen mit Schalke wusste ich gar nicht. Aber das war, weil irgendwo bei Bild-Zeitung stand schon, erster Bundesliga-Trainer steht kurz vor der Entlassung.
Ja.
Also man merkt schon, ich glaube, dass, um das auch mal in den Fokus zu bringen, das könnte eines der letzten Spiele sein oder ja ein entscheidendes, weil der Gnad scheint ja dann ausgemachter Art zu sein. Da rappelt es wahrscheinlich ordentlich im Karton.
Also meine persönliche Meinung ist die, Sepp, wenn wir da am Samstag gewinnen sollen, was wir natürlich alle hoffen, ist Thomas Reis kein Trainer mehr beim VfL Bochum. Wenn man jetzt schon die Nebenkriegsschauplätze hört und so weiter und so fort, ja. Ich glaube nicht, dass er dann da weiter Trainer sein wird.
Ja. Ja. Ihr rufen sie schon an, wollen mich verpflichten, aber ich habe keine Zeit.
Du hast keine Zeit? Sepp, denk nochmal drüber nach auf jeden Fall. Ja, dann die besonderen Spieler, gehe ich auch mal drauf an beim VfL Bochum. Für mich natürlich ein ganz besonderer Spieler, für jeden Werder-Fan, Simon Zoller. Weil er verheiratet ist mit der Laura von Torra, mit der Tochter von unserem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Jörg von Torra, der auch Doppelpass gemacht hat und so weiter und so fort. Der ist ja da, der war schwer verletzt und kam nach einem halben Jahr wieder. Als er wieder gespielt hat, ist das ganze Stadion in Bochum aufgestanden. Der macht ja auch immer diesen Torjubel hier mit seinem Bizep. Ich hoffe, dass wir den am Samstag nicht sehen. Das ist ein ganz interessanter Mann. Dann finde ich auch ein sehr interessanter Mann beim VfL Bochum, ist der Torhüter, der Riemann. Der Elfmetertöter auch ist, auch ein sehr guter Torwart, der auch selber Elfmeter schießt. Im DFB-Pokal hat er ja letztes Jahr auch einen Elfmeter, den entscheidenden, verwandelt. Und dann ein sehr, sehr interessanter Mann, Sepp, ist der Holtmann. Habe ich jetzt erstmal erfahren, weil der ist in Bremen geboren. Auf jeden Fall hat von 2010 bis 2013 bei Werder gespielt. 2013 bis 2014 in Bremerhaven gespielt. Kam dann, wie gesagt, glaube ich, 2020 zum VfL Bochum, macht jetzt einen super Job da. Auf der linken Außenbahn ist ja auch im Linksfuß, kann sich an ein super Tor gegen Bayern erinnern, letzte Saison, als die Bayern geschlagen haben, hat er ein super Tor gemacht. Und das ganz Interessante finde ich auch noch, er ist Nationalspieler der Philippinen. Er spielt für die Philippinen, für sein Land. Was natürlich auch sehr interessant ist, obwohl er in Bremen und so geboren ist. Also ein sehr, sehr interessanter Spieler, was ich gar nicht vorher so auf dem Schirm hatte. Also sehr guter Mann. Dann insgesamt, Sepp, haben wir gegen den VfL Bochum eine sehr, sehr positive Bilanz. Ich hoffe, dass wir die natürlich Samstag ausbauen. Wir haben insgesamt 71 Spiele gegen den VfL Bochum gehabt, davon 44 gewonnen, 17 unentschieden und nur 10 Niederlagen.
Wow. Ja,
wir haben ein Torverhältnis von 148 zu 78 Tore. Also das ist schon ein ganz großes Chapeau. Und da will ich natürlich hoffen, auch hier, wir haben gerade über Reis gesprochen und so, also die Gunst der Stunde müssen wir jetzt auf jeden Fall nutzen. Ja. Das geht gar nicht anders. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, als ich dir gerade schon ins Wort gefallen bin. Ich gebe ja mal das letzte Duell an. Wann meinst du denn, wann das letzte Duell war?
Also wie gesagt, ich hatte sogar noch, ich weiß jetzt nicht mehr das Datum, aber das letzte Duell natürlich war bei uns. Also das war das Heimspiel noch.
Richtig?
Da weiß ich aber jetzt nicht mehr das Ergebnis.
Jahreszahl.
2009, glaube ich, ne? Oder nee. 2010.
Genau, das war die Saison 2009, 2010, genau. Ja. Wir haben bei uns im Weserstadion gespielt am 20.03.2010, also vor über 12 Jahren. Ist schon krass, dass da das letzte Duell gegen Bochum war. Ne?
Krass,
ja. Ist schon richtig krass, fand ich so. Ja. Okay, Bochum war immer in der zweiten Liga, dann sind sie endlich aufgestiegen, dann sind wir abgestiegen. Ne?
Ja.
Das war es ja so. Aber ich fand den Spielverlauf ganz interessant. Das Spiel ist 3-2 für Werder ausgegangen vor 12 Jahren. Aber, wie gesagt, Spielverlauf 0-1 Sestak, 14. Minute. 1-1 Pizarro, 58. Minute. 1-2 Dedic, 63. Minute. 2-2 Marco Marin, 65. Minute.
Überragend.
Ja, und 3-2 Siegtreffer Lutscher Frings, 81. Minute. Ja, das geht doch erstmal auf die Zunge, den Namen, oder nicht? Definitiv. Ja, und was ganz witzig ist, ich bin auch immer ein bisschen beschäftigt mit der Regionalliga West, mit dem Wuppertaler SV. Und da habe ich gesehen, dass der Stürmer des Wuppertaler SV, der Roman Prokop, der noch mit 37 Jahren beim Wuppertaler SV spielt, der an diesem Tag noch in der Startelf im VfL Bochum stand. Das fand ich ganz interessant, auf jeden Fall zu lesen. Dann, jetzt kann ich ja so langsam, Sepp, wieder, du weißt es von letzter Saison, meine Lieblingsstatistik waren immer die letzten 5 Spiele. Und da wir jetzt den 4. Spieltag hatten und davor ein Pokalspiel hatten, kann ich also eine Bilanz sehen von den letzten 5 Spielen. Ja, das ist immer mit dem Pokal involviert natürlich. Werder hat aus den letzten 5 Spielen 8 Punkte geholt und 12-11 Tore. Finde ich auch schon wieder krass, ne? 12-11 Tore und 8 Punkte. 11 Gegentore ist schon krass. Und VfL Bochum hat in den Spielen nur ganze 3 Punkte geholt. Das war der Sieg im Pokal, klar, der Sieg im Pokal. Und 6-13 Tore bekommen wir in der Hinsicht. Also jetzt, ich sage jetzt, auch wenn wir Aufsteiger sind, auch wenn Bochum ein Jahr in der Bundesliga gespielt haben, ich klopfe hier auf die Werder-Raute, wir sind Werder Bremen mit Brust raus da rein. Die sind total verunsichert, die Bochumer. schnell in Führung gehen, schnell das Spiel zu Ende gehen, mal die Defensive dicht machen und dann muss am Samstag Sepp. Ich habe ja gesagt, ich muss mein Negatives ablegen und jetzt haue ich richtig einen raus. Du wirst wahrscheinlich jetzt vom Stuhl fallen. Ich tippe auf einen 3-0 Auswärtssieg von Werder Bremen. Ja, geht's zu dir.
Da muss ich mir jetzt erstmal wirklich nochmal hinsetzen. Also 3-0, also nicht schlecht. Ich habe ja gesagt, auch zu 0. Ich gebe dir recht, sicherlich sehr schwierig jetzt natürlich auch das Spiel angeschlagener Boxer, kennst du ja. Wir haben jetzt drüber einen Trainer gesprochen, vielleicht einer letzten Chancen. Man wird alles nochmal probieren bei einem Heimspiel. Die Hütte wird wahrscheinlich voll sein. Gott sei Dank werden ja auch Hunderttausende von Bremen-Fans da sein. Ich tippe mal auf ein 2-0, weil ich ja auch mal wieder ein 2-0 sehen will. Aber ich glaube eher, wahrscheinlich realistischer ist sowas wie ein 3-2, was du vorhin erzählt hast als letztes Spiel.
Ja.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, deswegen finde ich das Spiel jetzt auch sehr interessant. Wir sind jetzt ja der zum ersten Mal so Mini-Favorit.
Ja, stimmt. Ja.
Sage ich jetzt mal, wir haben 2-3 gute Spiele gemacht. Bochum hat die Probleme. Wenn wir uns den Marktwert anschauen würden, sind, glaube ich, die Bochumer die einzige Mannschaft, die noch einen schlechteren Marktwert haben als wir. Ich finde auch immer beim Aufsteigen ist gerade auch das zweite Jahr öfters so ein Problemjahr, wo dann schon viele Mannschaften wieder nach unten gegangen sind. Das ist natürlich nach 4 Spieltagen alles noch viel zu früh zu sagen. Und ich glaube, dass der VfL halt nicht so mitspielt. Ich fand jetzt, wir hatten natürlich Wolfsburg, die große Ambitionen haben. Wir hatten Dortmund mit großen Ambitionen. Frankfurt auch von mir aus, also Europapokalsieger, musste auch Ambitionen haben, Champions League-Teilnahme. Und auch die Stuttgarter, die ja durchaus eher, sagen wir mal, auch in Offensive ausgerichtet und trotz der schlechten Saison, die sie vorher hatten, Fußball gespielt haben. Nun bin ich mir jetzt beim VfL nicht sicher, ob der vielleicht der eher so etwas abhaltend oder abwehrmäßigen Fußball spielt, der uns vielleicht gar nicht so liegt, weil wir haben natürlich durch unsere Spielweise auch durch den Gegner, weil der Gegner mehr mitspielt, scheint das gerade eben auch ein bisschen besser zu sein, zumindest was unsere Tore angeht, Gegentore mal ausgeklammert. Von daher ist es auch wirklich saumäßig schwer und wir müssen darüber reden, Bittencourt fällt aus. Wer da kommt, einer, der sonst immer eingewechselt wurde, war ja Romano Schmid.
Schüttel ich sofort den Kopf, siehst du. Also für mich ganz klar, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, über das Frankfurt-Spiel, Niklas Schmidt muss da rein. Super Pässe gespielt, als er reinkam in Dortmund, nochmal das belebende Element gewesen. Also Niklas Schmidt muss definitiv von Anfang an spielen. Und da ich heute so gut in Form bin und noch ein bisschen kränklich bin, sage ich dir auch, was ich machen würde, was aber nie passieren konnte, aber ich schmeiße jetzt einfach mal hier wieder, ich will wieder polarisieren, ich würde Duxch auf die Bank setzen und Burke von Anfang an spielen lassen.
Und noch Friedel noch auswechseln.
Friedel nur die Binde. Oh, der kann spielen, aber Binde wegnehmen.
Okay. Dann kriegt Pavlenka die Binde.
Genau.
Ja. Also für mich, ich würde es auch eher Niklas Schmidt wünschen, dass er spielt, weil er ein anderes Element da reinbringt, glaube ich, wäre auch interessant. Ist so ein bisschen so die Frage. Ich glaube, Romano und Leo, die sind natürlich sehr ähnliche Spielertypen, deswegen wird der Trainer wahrscheinlich auch die beiden, also diese Kombination, eher fahren. Deswegen, ich wünsche mir zwar den Niklas, aber ich glaube, dass der Romano spielen wird.
Diese Diskussion muss ich jetzt sofort aufnehmen. Entschuldigung, wenn ich hier sofort ins Wort falle. Aber du bist jetzt Trainer. Du bringst den Niklas Schmidt in Dortmund, der ist beteiligt an dem Sieg, macht das Tor. Du bringst den Niklas Schmidt, ich rede mich gerade schon in Wallung, merkst du? Du bringst den Niklas Schmidt in Frankfurt, ist der Einzige, der nochmal rausschickt von den Einsatzspielern. Der muss doch jetzt den Niklas Schmidt bringen. Der kommt ja doch gar nicht dran vorbei.
Nee. Aber nicht Ole Werner ist wie Thomas Schaaf und das haben immer komische Entscheidungen gemacht worden. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass er einfach den Romano spielen lässt, weil er vom Spielertyp her. Ich bin völlig bei dir. Ich würde den Niklas Schmidt auch spielen lassen, weil der halt für mich auch ein. Der bringt halt ein mehr spielerisches Element rein. Sag ich jetzt, er hat sicherlich einige Schwächen, auch gerade im Defensivverhalten. Hat der Ole Werner auch nochmal angesprochen. Ist auch vielleicht nicht diese Giftigkeit mit Hinterherrennen, wie jetzt von mir aus Leo in der guten Form oder Romano, der auch viel Einsatz zeigt. Ich glaube, dass sie vom Spielertypen, sie auch damals altes Interview, Bittencourt, ne? Romano ist so ein bisschen so wie ich, als ich jung war, dass er halt den Spielertypen haben will auf dem Spielfeld und deswegen das so macht. Von der Leistung und wer es jetzt vielleicht verdient hat, bin ich vollkommen bei dir. Beim Niklas Schmidt ist für mich halt das Problem, dass er vielleicht vom Defensiv-Zweikampf oder auch vom Läuferischen hat er selbst mal bei diesem hier bei dem Zweiergespräch auch mal gut gemacht, so nach 3 Spurts bin ich sozusagen platt oder so, da haben sie, glaube ich, Zimmerduell hieß das oder so, hat er zwar witzig gemeint, aber ist auch nicht ganz so witzig, wenn er das erzählt, da fehlt ihm halt was, ansonsten wäre das für mich, wenn man ihn mittragen könnte, immer ein Spieler, der spielt, weil das einer der wenigen ist, der diese Pässe spielen kann.
Ja, genau.
So, für mich ist es halt, also Groß spielt die Pässe nicht, Bittencourt spielt sie nicht, die Abwehr spielt sie nicht, Weiser kann sie vielleicht noch spielen, manchmal spielt Duxch, weil der so ein Halb, der spielt auch noch was gute Pässe, aber er ist für mich auf jeden Fall ein Top-3-Spieler, der diese sagen wir, Spielgestalter-Pässe spielen kann. Deswegen habe ich auch mal persönlich so ein Faible dafür, aber ich weiß, so ein paar Sachen dann vielleicht auch nicht ausreichen dafür. Aber gut, das ist eine schöne Diskussion, könnt ihr euch daran beteiligen, wer soll spielen von den beiden. Ist sicherlich sehr interessant. Wir legen uns mal, weil du es dir sehr wünschst und ich zwar nicht glaube, aber ihn auch spielen lassen mal als Aufstellung für Niklas Schmidt mit. Und ich glaube, es wäre auch gut für das Spiel, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Räume sogar ein bisschen enger sind und das nicht so schlecht ist. Ob jetzt Berg dann dazu kommt, weiß ich nicht. Der kämpft vielleicht auch ein bisschen später rein, weil Duxch könnte auch mal das Tor jetzt machen am Wochenende.
Kann auch als Einwechselspieler.
Bochum-Dortmund, da kommt er aus Dortmund, das ist ja für den quasi alte Heimat, so alles die Ecke. Ohne jemand zu nahe zu treten, ist er sehr, sehr, kann quasi vorher zum Vater fahren oder zu den Eltern und dann von da aus mit der S-Bahn rüberfahren ins Stadion. Ich glaube, er ist ja top motiviert.
Aber Sepp kann auch als Einwechselspieler ein Tor machen.
Kann er auch, aber du weißt,
das war nur ein Raushauen. Ich habe ja, das wird der Ole Werner nie machen, aber ich würde es cool finden, wenn er es machen würde. Auf jeden Fall.
Ja, das ist ja die Diskussion immer, ne? Wo ist dann die Grenze davon? Wie gesagt, du kannst ja auch nicht die 34 Spieltage mit immer dieselben Aufstellung spielen, weil irgendwann werden die halt auch nach 6, 7, 8 Partien am Stück, fallen die halt auch im Loch rein. Und dann ist halt schwierig, wie hast du dann vorher der einen anderen Spieler integriert in die Mannschaft? Mit 10 Minuten Einsätzen ja nicht.
Ja, das stimmt.
Da mindestens mal eine Halbzeit bei rumkommen, das auch mal mehrmals. Und weil das Problem ist ja dann auch, wenn du sagst, okay, der muss jetzt rausgenommen werden aus irgendwelchen Gründen und dann führst du erst jemanden ran, dann braucht der selber nochmal 3 Spiele, bis der quasi in Form ist und dann tauscht den wieder aus. Also es ist halt ein schmaler Grat, den er dann betritt, aber gut. Man muss erstmal Punkte holen, wie auch immer. Ne? Wer spielt, ist nachher egal. Schön spielen und Hennefetz machen, können wir dann später, wenn wir 40 Punkte haben. Vorher sollte man ja nicht aufhören.
Aber wenn du natürlich sagst, Sepp, jetzt müssen wir natürlich wieder fußballtaktisch denken, wenn du natürlich sagst, Bochum wird nicht mitspielen, Bochum wird sich hinten reinstellen, ist natürlich der Berg auch der falsche Mann. Da bin ich natürlich auch bei dir.
Berg ja. Ist also aber ich glaube, dass sie nicht so, ich habe jetzt kein Spiel von denen gesehen, ich glaube nicht, dass sie so spielstark da mitspielen, sondern vielleicht eher zurückhalten, trotz der ganzen Probleme, kein Tor und so weiter. Ich glaube eher, dass sie ins Umschaltspiel gehen und vielleicht gibt es da nicht so viele Räume am Anfang. Aber wäre schön, wenn natürlich auch früher gewechselt wird, ja, wenn man in der 55. Minute vielleicht die Impulse kommen, um was zu machen. Niklas Schmidt war ja auch wieder beim Freistoßtraining unter der Woche mit Duxch und so. Ihr könnt auch ein paar Freistoßtore mal schießen. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Also, dann würde ich fast sagen, haben wir uns ja jetzt gut noch darauf vorbereitet, ist ja auch einiges an Zeit schon dabei. Ja, schreibt gerne rein, also like den Kanal, schreibt lasst ein Abo da, das auch erstmal, schreibt rein, eure Aufstellung, eure Tipps, wer sonst noch spielen sollte, Gujew, Salifu, wer auch immer, ich glaube, Salifu ist noch immer auch noch verletzt, ob sich noch irgendwas ändern sollte, Buchanan könnte ja auch spielen für Jung, aber all das wird passieren, Ole Werner wird wohl den alten Haudegen vertrauen, die es auch vorher gemacht haben, wir werden auch in den nächsten Tagen noch die Doku noch Thema aufnehmen, und euch dann weitergeben. Ansonsten dann halt natürlich den Nachbericht. Und ich muss das überlegen, nächste Woche ist sowieso eine Menge los dann auch. Ne? Da werden wir nochmal einen Spezialbericht machen für euch, damit ihr noch mehr Werder Bremen hört. Also bleibt uns gewogen und dem Scoop, der hat ja wieder ein bisschen Stimme, der schafft es jetzt noch die letzten Worte zu sagen. Dem gebe ich nochmal das Wort. Macht's gut, ciao.
Ja. Es gibt das berühmte Lied von Herbert Grönemeyer, du machst mit dem Doppelpass jeden Gegner, dann hast du dein VfL. Das möchte ich natürlich am Samstag nicht sehen, gerne vom Spiel hören. Ist einer der schönsten Hymnen, die man im Fußballstadion hören kann. Kriegt man auch als gegnerischer Fan der Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann ist auch vorbei, wenn das Lied gespielt ist. Und dann heißt es nur der SVW und auf 3 Punkte am Samstag in Bochum. Lebenslang grün-weiß.
vorbei am Weserstrand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne overall. Wir stehen zusammen. Ein Free White Wonderwall. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is